Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne große weite Welt. Heute ist der 6. September 2024. Wir haben das Wochenende vor uns, wir haben freie Stunden vor uns und Entspannung und ihr hoffentlich auch. Andreas, man sieht die Freude in deinen Augen glitzern.
Ehrlich gesagt, ja, es war eine anstrengende Woche mit vielen anstrengenden Nachrichten. Das muss ja immer erst sortiert werden, das Ganze. Und ich bin immer ganz froh, wenn wir den Samstag, das ist so im Prinzip unser Tag, wo wir ein bisschen um uns sich kümmern. Wir kümmern uns um uns. Ist das so richtig formuliert? Ja, wir kümmern uns um uns. Nicht gut formuliert, aber zumindest grammatikalisch richtig. Da kann ich denn wirklich aufgehen, in meinem Hühnerstall, in den Hochbeeten mit dir gemeinsam hier durchzustapeln. Alles ist gut. Wir haben heute ein wunderschönes Wetter, stahlblauen Himmel, Sonne, der See ist spiegelglatt, also wie ein Ententeich. Das ist schon ungewöhnlich bei dieser Größe. Und ja, das Grün strahlt uns entgegen. Aber ich habe gerade gesagt, gestern oder heute haben wir ein spezielles Weather Statement bekommen, also eine Nachricht, dass es morgen einen sehr, sehr starken Regenfall geben könnte. Und da sind wir mal ganz gespannt darauf. Das könnte also ein Regenfall sein, wo sogar Stromausfälle mal sind und so weiter. Also das hat dann hier schon immer eine andere Dimension. Wir sind ganz gespannt. Und dann kommt aber am Sonntag wieder bereits das schöne Wetter zurück.
Wir sind ja immer froh über denn auch mal starke Regenfälle, die wir hier brauchen, denn der Sommer war wirklich trocken. Aber das haben wir euch jetzt auch schon 100-mal erzählt. Und deswegen fangen wir jetzt an mit den Nachrichten. Und wir fangen heute ausnahmsweise mal mit einem Bündel guter Nachrichten an. Ich denke, zum Wochenende können wir das alle gut vertragen. Da ist zum Beispiel eine Meldung aus den USA, die hat das Portal TKP veröffentlicht: Republikanische Gouverneure in den Vereinigten Staaten von Amerika verweigern den Pandemievertrag. Und der ist ja noch nicht tot, sondern im Hintergrund wird ja innerhalb der WHO weiterhin daran gearbeitet, seit Anfang dieser Woche. Und man verhandelt, denn man versucht natürlich, jedenfalls was an Macht zu gewinnen ist, das eben auch an sich zu reißen. Es wird versucht, die Staaten, die sich bei der letzten Versammlung im Mai gegen die WHO ausgesprochen haben, wieder ins Boot zu holen. Wie sie das machen wollen, die Methoden kennen wir hier nicht. Aber angesichts dieser Entwicklung haben jetzt 26 republikanische Gouverneure, also es ist gerade die Mehrheit in den Vereinigten Staaten der einzelnen Bundesstaaten, 50 sind es insgesamt, 26 bleiben also auf der anderen Seite, 24 demokratische übrig. Aber diese 26 republikanischen Gouverneure haben einstimmig veröffentlicht: Wir werden nicht einwilligen. Und das ist natürlich ein schwerer Schlag für die WHO, Andreas, und könnte auch die Machtverhältnisse weltweit verändern.
Naja, wir wissen ja, wie das WHO-Regime letztendlich arbeitet, denn genau das ist es. Es ist ein Regime, welches sich erhoben hat, über die politischen Vertreter im Rahmen der parlamentarischen Demokratie zu agieren. Das ist ja der eigentliche Skandal bei der Geschichte. Und das Ganze wird dann noch mit dem Puderzucker des Demokratieverständnisses überpudert. Und dann heißt es dann eben halt, okay, da haben sich ganz viele dagegen ausgesprochen. Das ist nun einmal in Demokratien so. Und dann wird das so oft wieder auf den Tisch gebracht, bis die dann irgendwann sagen, okay, wir geben auf, wir sind dann doch dafür. Das hat also mit Demokratie nichts zu tun, sondern mit Autokratie. Und das ist genau dieses Regime WHO, welches dahinter steht, als NGO der eigentlichen Machthaber. Und das ist das Kapital, wie immer.
Also, diese 26 Gouverneure haben in der letzten Woche ihre Position veröffentlicht und schön, dass sie sich diesmal einig waren. Das letzte Mal war es nicht ganz so. Und ihre Formulierung lautet so: Die Weltgesundheitsorganisation versucht mit ihren neuen, in Anführung, Pandemieabkommen die Gesundheitspolitik weltweit zu kontrollieren. 24 republikanische Gouverneure äußerten sich im Mai 2024 in einem gemeinsamen Brief besorgt über diese Entwicklung. Einfach ausgedrückt, die republikanischen Gouverneure werden sich nicht fügen. Diesmal sind alle 26 Gouverneure an Bord. Ja, und in dem Brief heißt es weiter unter anderem, diese vorgeschlagenen Abkommen zielen darauf ab, die Änderungen der bestehenden internationalen Gesundheitsvorschriften der WHO erheblich zu ändern und ein neues Pandemieabkommen in Anführung einzuführen, das die nationale Souveränität untergraben, die Rechte der Staaten verletzen und die verfassungsmäßig garantierten Freiheiten gefährden würde. Das Ziel dieser Instrumente ist es, die WHO, insbesondere ihren unkontrollierbaren Generaldirektoren, die Befugnis zu geben, die Rechte der US-Bürger einzuschränken, einschließlich der Freiheiten, Achtung, sehr spannend, wie Redefreiheit, Privatsphäre, Reisefreiheit, freie Wahl der medizinischen Versorgung und informierte Zustimmung und damit die Kernprinzipien der Verfassung gefährden. Sollten diese Abkommen angenommen werden, würde die WHO von einem beratenden Gremium zu einer globalen Behörde im Bereich der öffentlichen Gesundheit werden. Nach den vorgeschlagenen Änderungen und dem Vertrag würde der Generaldirektor der WHO die einseitige Befugnis erhalten, einen internationalen Gesundheitsnotfall in den Mitgliedsländern auszurufen, der über Pandemien hinausgeht und eine Reihe von wahrgenommenen Notfällen mit einschließt. Andreas, klare Worte, klares Statement. Was könnten die Folgen sein?
Naja, wir sehen erst einmal, wie die WHO aufgebaut ist. Es ist ja eine NGO mit schier unendlichen Finanzmitteln durchfinanziert, auf privater Ebene, die sich eben halt erhoben hat über die Staatlichkeit. Und wir sehen eben halt auch, dass sie dieses internationale Abkommen über die Gesundheitsvorschriften, die ja abgelehnt wurden, dann eben halt zu ändern. Da werden drei Kommatas verändert oder irgendein Satz zugefügt, aber unterm Strich gesehen bleibt alles beim Alten. Und dann findet eben halt die Wahl wieder statt. Und wenn das wieder nicht funktioniert, wird es wieder ein bisschen geändert. Wie damals mit der europäischen Verfassung, die man dann abgeändert hat im Vertrag von Lissabon, wo quasi dasselbe drin stand. Das ist das erste Prinzip, was wir daran kennen. Für mich ist das übrigens eins ganz wichtig. Man muss hier hoch anerkennen, die Gouverneure, diese 26 der Republikaner, die sich offenbar nicht kaufen lassen. Denn wenn eine WHO so groß ist, ist sie in der Lage, 26 Leute per Fingerschnipp zu kaufen. Ein paar Millionen, das ist für sie weniger, als ihr Kapital innerhalb weniger Minuten an Zinserträge einfährt. Also quasi ist es nichts. Und die könnten sich 26 Leute mal eben kaufen. Kriegt jeder mal 5 Millionen und wäre das Ding vom Tisch. Für sie ein Fingerschnipp. Aber sie tun es offenbar nicht. Und ich finde das ganz besonders anerkennenswert, dass ich mir gut vorstellen kann, dass diese NGOs mit massiven Machtmitteln wie Geld und auch mit Drohungen gegen diese Gouverneure vorgehen und sie trotzdem standhaft bleiben. Das ist das, was ich gelernt habe durch den Deep State in den letzten Jahren.
Es wird ja sowieso eine spannende Geschichte werden, weil im November wird ein neuer Präsident der USA gewählt. Die 26 republikanische Bundesstaaten stehen natürlich hinter Donald Trump und er war derjenige gewesen, das noch mal kurz als kleine historische Auffrischung, der 2020, als es mit der Mikrobe losging, wütend wurde und der WHO sämtliche Unterstützung entzogen hatte. Das waren, wenn ich mich nicht ganz falsch erinnere, zwischen 400 und 500 Millionen US-Dollar im Jahr. Und er hat gesagt, nichts bekommen die mehr. Tja, und dann sind natürlich die Wahlen anders ausgegangen und Joe Biden, Sleepy Joe, hat das dann sofort rückgängig gemacht und vielleicht noch einen Tacken draufgelegt und gesagt, wir stehen hinter der WHO. Das sieht jetzt so aus, also das System muss zittern, wenn Donald Trump an die Regierung kommt und diese Kampfansage der Republikaner in den USA, die hat es in sich und die werden auch unterstützt von der US-Verfassung. Das hilft den Gouverneuren. Das Gesundheitswesen, die Landwirtschaft, das Bildungswesen gehören allesamt zu den Zuständigkeiten, die eigentlich den Bundesstaaten vorbehalten sind. Und das Pandemieabkommen, das würde somit auch im Widerspruch zur US-Verfassung stehen, da Teile von Gesundheit und Landwirtschaft dann zentralisiert werden würden.
Das ist ganz wichtig, was hier angesprochen wird, die hoheitliche Herrschaft des Staates, das heißt die Vertretung der Bürger insgesamt im Interesse der Bürger, die ist abgegeben worden. Das sehen wir auf dieser gesamten Welt, das Phänomen, auch in Deutschland, dass ideologische Parteien zum Beispiel die Unterrichtsstoffe gestalten, ganz klar gestalten, direkten Eingriff in Unterrichtsmaterialien geben, so wie es ihrer parteilichen Ausrichtung genau passt. Das ist weg von jeder hoheitlichen, unabhängigen, Politik auch der Bildung. Und das haben wir eben halt in Deutschland auch, in USA auch und das im großen Stil. Und wenn wir gerade jetzt auch Joe Biden, wie du gesagt hast, Sleepy Joe, der das sofort zurückgenommen hat mit der WHO, wir wissen ja, wie der Biden-Clan in Korruption verstrickt ist. Ob wir jetzt China sehen, ob wir die Sache sehen beispielsweise in der Ukraine. Das heißt, wir haben hier ja ein Korruptionsmonstrum vor unseren Augen. Und dieses Korruptionsmonstrum schwebte jetzt die gesamten Jahre über das Weiße Haus. Wir müssen ja erkennen, dass das Donald Trump einmal Präsident wurde, dass das ein Fehler war, der passiert ist. Viele glauben immer, das gehört alles mit zum Spiel. Nein, das gehört nicht zum Spiel. Da bin ich ziemlich sicher. Das war ein Fehler und man versucht, das zu korrigieren. Wir sehen, dass das System auch stolpert dabei. Und die WHO, und darüber freue ich mich sehr darüber, die kann wirklich jetzt das Problem haben, und das wird immer deutlicher, dass sich so viele Gouverneure jetzt auch gegen diese wirkliche Enteignung der Eigenverantwortlichkeit der Menschen, das ist nämlich eine Enteignung, eine Versklavung, eine geistige, dass sich die dagegen stellen, das ist wesentlich.
Das Korruptionsmonstrum schwebt über dem Weißen Haus und da gibt es noch andere, die wirklich kritisch denken und berichten und handeln. Dazu gehört die US-Journalistin Meryl Ness, sie steht thematisch Robert F. Kennedy Jr. nahe, der sich ja jetzt auch eigentlich als Demokrat auf Donald Trumps Seite begeben hat. Und Meryl Ness, sie glaubt, dass dieser Widerstand der 26 republikanischen Gouverneure den Pandemievertrag endgültig den Todesstoß versetzen wird. Sie sagt wörtlich: Wenn die USA, die den Vertrag initiiert haben, nicht mitmachen, warum sollten dann die kleineren Staaten zustimmen, Befehle der WHO anzunehmen? Wenn der 800 Pfund schwere Gorilla im Raum sich verbeugt, können die das auch. Der Globalismus hat gerade einen schweren Schlag erlitten. Und die Erklärung, sagt sie, dieser 26 republikanischen Gouverneure, die kommt genau zum richtigen Zeitpunkt, denn diese Woche beginnen die Verhandlungen über den Pandemievertrag der WHO erneut und die Erklärung dieser Gouverneure wird wahrscheinlich eine ganze Menge Luft aus dem Treffen nehmen.
Naja, und wir wissen ja auch, wo die WHO sitzt, in Genf, nämlich in der Schweiz. Und dort gibt es natürlich auch eine große Schweizer Gegenbewegung, deren Namen ich jetzt leider vergessen habe im Moment. Aber ich weiß, dass die richtig gut sind, wirklich engagiert sind. Und denen schicken wir natürlich auch von unserer Seite her viel Kraft, damit diese Regimeübernahme der Pharmaindustrie, vertreten durch die WHO, möglichst unterbleibt und dass diese unmittelbare Unterdrückung der Freiheit der Menschen hier definitiv ein Ende finden muss. Und das ist gut, dass sich an allen Kanten es momentan so aufstaut auch, dieses Aggressionspotenzial. Das führt aber auch dazu, dass alles sichtbarer wird und die Masken fallen.
Ja, und wir bleiben in den USA. Weitere gute Nachrichten kommen von dort, denn immer mehr riesengroße, namhafte Unternehmen rücken jetzt von den politischen Woke-Programmen ab. Also, diesmal ist es unter anderem der Bierriese, der Bierbrauer und Verteiler Molson Coors. Der hat am Dienstag bekannt gegeben, dass er sein Diversity-Programm einstellt. Und damit ist er das jüngste Unternehmen, das sich von Woke, Diversity, Equity, Inclusion, das nennt sich ja zusammengefasst DEI, also DEI, Diversity, Equity und Inclusion, verabschiedet. Und Molson Coors hat eine Nachricht an alle Mitarbeiter geschickt, wo mitgeteilt wurde, dass das Unternehmen die Vergütung von Führungskräften nicht mehr an die Einstellung von Mitarbeitern für Diversity-Programme koppelt und Ziele für die Lieferantenvielfalt abschaffen und nicht mehr mit den Unternehmensrankings der Human Rights Campaign zusammenarbeiten werde. Und es sind nicht die einzigen, die Molson Coors, auch andere Unternehmen sind abgerückt von den Diversitätspolitikprogrammen wie Ford, Lois und Harley-Davidson.
Ja, das freut mich natürlich besonders als Harley-Fahrer. Ich habe nämlich, als ich gemerkt habe, dass Harley sich dieser Vogue-Ideologie angeschlossen hat und man merkte, dass sie immer mehr in diese gesamte linke Ideologie abgegangen, habe ich mich dann auch übrigens von meiner Harley irgendwann getrennt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist ja ernsthaft in Erwägung zu ziehen, sich wieder eine zu besorgen, in Anbetracht der Tatsache, dass da solche Veränderungen stattfinden. Dasselbe übrigens auch bei John Deere, die hervorragende Traktoren bauen. Ich habe da auch eine bestimmte Beziehung zu. Ich habe mir von John Deere auch keinen Traktor gekauft, sondern einen Massey Ferguson, wie viele wissen. Alleine schon aufgrund dieser ideologischen Abrichtung und der direkten Einflussnahme dieses John Deere-Konzerns in die politische Lage bis hin zu strafrechtlichen Verfahren, die man Kunden androhen kann, wenn sie ihre Inspektionen nicht bei John Deere, sondern woanders machen. Also das wäre für mich zum Beispiel ein Grund, warum ich mir niemals einen John Deere kaufen würde. Zumindest nicht, solange sie in dieser Form quasi in diesem Regime des großen Kapitalismus hier mitspielen. Eine gute Sache und auch Ford hat da natürlich ja ein großes Problem. Oh, ich sehe gerade, das kommt ja noch als weitere Meldung jetzt, aber das ist also auch interessant, weil ja der Vorstand von Ford auch gleichzeitig im Aufsichtsrat bei Harley-Davidson sitzt. Das finde ich sehr interessant an der Stelle. Und dann man davon ausgeht, dass Ford, ich vermute, das kommt jetzt, ich habe nur die Überschrift gelesen, auch da aussteigen wird.
Ja, ich habe es ja sogar gerade genannt, dass Ford auch dabei ist. Und was du gerade genannt hast, was dein sogenanntes Verbraucherverhalten angeht, das scheint gang und gäbe zu sein, denn es gibt einige Umfragen, heißt es hier bei Bloomberg, die haben ergeben, dass die Amerikaner glauben, dass die Unternehmen einfach jetzt zu politisch geworden sind und konservative Aktivisten fordern die Unternehmen inzwischen auf, diesen Aktivismus aufzugeben und sich endlich wieder auf die Herstellung allein von guten Produkten zu konzentrieren. Und es gab eine Rasmussen-Umfrage in den USA, und nach der ist es wirklich so gut wie die Hälfte der Amerikaner, 48%, die glauben, dass diese DEI oder DEI-Programme eben weiße Männer zum Beispiel diskriminieren oder auch weiße Frauen. Und eine Gallup-Umfrage letzten Monat hat festgestellt, dass die Amerikaner einfach zunehmend müde von solchen Unternehmen sind, die sich in aktuelle politische Ereignisse einmischen. Und hier ist interviewt worden bei Breitbart News Daily der CEO der 1792 Exchange und ehemaliger Generalstaatsanwalt. Der Mann heißt Daniel Cameron und der erklärt, warum so viele Unternehmen jetzt diese Richtlinien wieder aufgeben. Er sagt, wir haben gesehen, wie Tractor Supply, John Deere, Harley-Davidson, Brown-Forman, die stellen Jack Daniels, den tollen Whisky her, und andere eine Entscheidung getroffen haben. Und wir sehen, dass viele in der Tech-Branche bei Themen wie ESG und DEI auch wieder in die Mitte zurückkehren. ESG kommen wir auch gleich noch dazu. BlackRock, Vanguard, die hatten das alles damals mit angeschoben, dass alles nur noch auf klimafreundlich umgestellt werden darf und die Technologien unterstützt. Und die haben sich ja vor kurzem da auch wieder rausgezogen.
Ja, nun, ich frage mich auch wirklich, wie dumm eigentlich ein Vorstand sein muss, ein Image eines Unternehmens dermaßen zu schädigen. Also Jack Daniels hat ein Image vom coolen Mann, der da sitzt am Lagerfeuer und sich da seinen Whisky reinpfeift. Punkt. Harley-Davidson hat das Image des Outlaws, des Gesetzlosen. Als Herr Harley damals und die drei Davidson Brothers Ende des 19. Jahrhunderts Harley-Davidson gegründet hatten, in einer Garage die ersten Maschinen bauten, später auch die Armeen beispielsweise mit Maschinen ausstatteten, die Einzylinder noch bevor die berühmte V-Struktur kam des neuen Motors. Insider von Harley wissen jetzt genau, wovon ich spreche. Ich könnte jetzt einen Vortrag darüber halten, interessanterweise. Aber es ist wirklich so, Harley hat eben halt wirklich den Ruf des raubeinigen Mannes gehabt, der als Outlaw, als Gesetzloser so nach außen kam mit, denken wir an die alten Henry Ford-Film, mit dem Dale, mit dem Easy Rider, wie hieß der Schauspieler? Ein anderer Ford war es, glaube ich, egal. Auf jeden Fall ist es so, dass dieses Image natürlich schwerstens angekarrt wird, wenn denn ein solches kleinkariertes Unterwerfen einer Modeideologie dann eben halt reingezogen wird, das schreckt natürlich den klassischen Harley-Fahrer definitiv ab. Da muss man schon ganz schön dämlich sein als Vorstand. Entschuldigung bitte, aber das ist ja kaum zu fassen.
Der hieß nicht Ford, sondern Peter Fonda.
Peter Fonda hieß er, Entschuldigung, ja.
Ja, macht gar nichts, wenn so viel Aufregung auf einem Fleck ist.
Ich hab's ja nicht
vor. Ja, ja, genau. Also, dieser Herr Cameron, der hat auf jeden Fall, dieser CEO, der sagt wörtlich, dass dank einiger mutiger und tapferer CEOs werden wir unsere CEOs wieder in die Neutralität bringen. Also ich denke mal, das haben jetzt viele auch langsam begriffen, dass diese politischen Wendemanöver ideologischer Natur ihnen keine schwarzen, sondern rote Zahlen bescheren. Und du hast es gerade jetzt auch noch mal etwas intensiviert, was Ford angeht. Und Ford, das ist die Überschrift von Tichys Einblick, jagt woke Quotenpolitik hin fort. Und Tichy hatte darüber auch Anfang des Jahres schon berichtet, dass eben, wir haben auch drüber gesprochen, die Großinvestoren wie BlackRock und Vanguard und Konsorten massiv Gelder eben wieder aus diesen Fonds für die grün-progressiven Investitionen abgezogen haben. Und es heißt hier jetzt, nun beginnt dies langsam, aber sicher reale Auswirkungen auf die Marktpositionen großer US-Firmen zu haben. Und dann werden wieder John Deere und Harley-Davidson und so weiter genannt, die eben aussteigen aus diesen Programmen. Und der CEO von Ford, der heißt Jim Farley, der ist nebenbei eben, wie du es gerade richtig gesagt hast, auch im Aufsichtsrat von Harley-Davidson. Der hat eine E-Mail an alle Ford-Mitarbeiter verschickt, in der er bekannt gegeben hat, dass Ford seine Richtlinien eben auch für Inklusion und Diversität überarbeiten werde und verlautbarte darüber hinaus, dass man künftig nicht mehr am Corporate Equality Index der Human Rights Campaign, auch an der LGBTQ-Lobbyorganisation teilnehmen wird. Und Ford betont auf Nachfrage, also dass die gesamte Geschäftsleitung, dass man dem Inhalt dieser E-Mail nichts hinzuzufügen habe.
Ja, es ist wirklich interessant. Auch hier haben wir eben halt so ein völliges Paradestück von Verfehlung des Managements. Der Ford F-150 zum Beispiel ist der Standard-Pickup. Das ist das Brot- und Buttergeschäft des Ford-Konzerns. Das ist die erfolgreichste Marke. Die Männer fahren mit Cowboy-Hüten und Männer fahren meistens eben halt auch mit Cappies. Ich muss mal hier so für die Männer mal einfach mal hier eine Lanze brechen. Für Frauen machen wir es ja jeden Tag. Also unterm Strich gesehen ist es so, ein Ford F-150 Raptor. Und wenn dann beispielsweise, Männer wissen, was ich meine damit, und dann kommen dann beispielsweise solche ideologischen, weichgespülten Dinge, genau wie mit dem E-Auto. Sie gehen ja aus diesem E-Geschäft, aus diesem Elektroauto raus. Dieser neue F-150 Lightning, den sie bauen wollten jetzt, der wird sich jetzt auf Jahre noch verschieben. Ich bezweifle, dass er jemals kommt, weil keiner so eine Kaffeemaschine fahren will, die quasi in einem Gehäuse eines ordentlichen Pickups steckt. Das ist einfach lächerlich und das muss man dann auch erkennen und ich glaube, die rudern jetzt auch alle zurück.
Ja, also go woke, go broke, das ist in der Realität angekommen. Und falls jemand von euch viel Zeit hat und wenig Ideen, da könnte ich jetzt mal ein gutes Beispiel bringen, wer nämlich unter anderem mitverantwortlich ist dafür, dass diese Entwicklung jetzt neben den roten Zahlen, die geschrieben werden, möglich ist. Übrigens auch neben dieser wirklich destruktiven Berichterstattung denken wir an was war denn das für eine Biersorte, wo eine Transfrau Werbung gemacht hatte, wo plötzlich die halbe Welt
Budweiser, ne?
War Budweiser, genau, du hast recht. Wo die halbe Welt beschlossen hatte, wir trinken das Bier nicht mehr. Und es war eine riesen destruktive Berichterstattung, sodass die auch da damals schnell zurückgerudert sind. Und also, wer hat das hier alles mit angeschoben? Das ist ein prominenter Aktivist. Er schreibt Tichy. Der Mann heißt Robbie Starbuck und der hat mittlerweile auf X 600.000 Follower. Und die ruft er regelmäßig dazu auf, Firmen, die im Namen von Inklusion diskriminieren, zu boykottieren. Er hat erst kürzlich einen riesen Druck hervorgerufen, nämlich dass die Baumarktkette Lowy das Diversitäts- und Inklusionsprogramm eingestellt hat. Und er möchte jetzt gegen dessen Konkurrenten Home Depot vorgehen. Und wenige Tage vor diesem Brief aus dem Hause Ford hatte dieser Herr Robbie Starbuck angekündigt, sich demnächst Ford vorzuknöpfen. Starbuck war es auch, der mit seinen Kampagnen für die Kursänderungen bei Harley-Davidson und John Deere verantwortlich war. Und der CEO von John Deere, der Mann heißt John May, ist ebenfalls ja Aufsichtsratsmitglied wiederum bei Ford. Der Autogigant war also gewarnt. Also erstmal spannend, dass die Aufsichtsräte der Unternehmen, die hier gerade auf dem Rückzug sind, in mehreren dieser Unternehmen, die sich jetzt auf den Rückzug begeben haben, in Verantwortung stehen, Andreas. Aber daran kann man ja erkennen, welche Macht solche Aktivisten haben.
Naja, und man sieht natürlich auch, wie dieser kleine Kreis sich so verschworen hat und man in diese Gruppierungen auch keine anderen drin lässt. Es gibt eben halt die großen Industriebranchen und da muss man eben halt auch immer wieder dieses Damoklesschwert der Korruption mit einbeziehen, dass die Leute erprobt sind. Das heißt, es sind charakterlich geeignete Personen, die durchaus auch in der Lage sind, über ihr Gewissen hinwegzusehen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Deshalb haben beispielsweise junge, aktive, hochqualifizierte Leute keine Chance, obwohl sie weitaus qualifizierter sind als manch ein CEO, jemals dort überhaupt in diese Ebene hineinzukommen. Man schottet sich nach unten ab. Das ist nicht die Intelligenz, die sich abschottet, sondern das reine Kapital und Vermögen. Der reine Profit schottet sich ab vor Innovation, vor Weiterentwicklung und auch vor wirklichem Erfolg.
Ja, und weil der Robbie Starbuck sagt wörtlich, wir bringen mittlerweile milliardenschwere Unternehmen dazu, ihre Richtlinien zu ändern, ohne sie überhaupt erst öffentlich anzuprangern. Nur weil sie Angst haben, das nächste Unternehmen zu sein, das wir bloßstellen. Und dabei ruft dieser Aktivist nicht nur zum Boykott auf, sondern, das finde ich auch besonders charmant, er ermutigt seine Follower auch dazu, die Firmen, die sich dem woken Zugriff entreißen, zu fördern und zu unterstützen. Und nun muss man natürlich dazu sagen, oder wenn man sich fragt, ist das in Deutschland, in Europa auch möglich? Und es wird wahrscheinlich schwierig werden, denn in den USA ist das Ganze möglich geworden durch einen Druck eines Urteils des obersten Gerichtshofs in den USA, der letztes Jahr die sogenannte Affirmative Action an Universitäten, also eine Quotenregelung für Minderheiten, verboten hat. Denn an den Universitäten ist ja auch klar, wie schwierig es schon geworden ist, wenn man nicht woke ist. Und nicht nur führte das dazu, dass die Zahl schwarzer Studenten an Elite-Universitäten von 15% auf 5% einbrach, es ermutigte auch Aktivisten wie Starbuck, der Gleichstellungspolitik im privaten Sektor zu Leibe zu rücken. Nun ist das ja auch schon wieder geeignet, schon wieder eine gegenteilige Rassendiskriminierung auszulösen. Aber Andreas, was so in den letzten Jahren in diesen Woken-Programmen eben auch an Bildungseinstätten, auch natürlich in Deutschland und Europa stattfindet, das ist schon schwierig, damit junge Leute sich überhaupt noch gesund denkend entwickeln können.
Ja, das stimmt. Aber das sind eben halt die Indoktrinierungsanstalten, also Schulen und Universitäten, die dafür zuständig sind. Es entsteht aber eine zarte Pflanze, die immer stabiler wird, der eigendenkenden Menschen. Das sehen wir spätestens im Osten in der Wahl, dass die jungen Leute sich nicht von den Grünen haben völlig einseifen lassen. Denn die Grünen haben ja noch vor 2, 3 Jahren gefordert, das Wahlalter auf 16 zu senken, weil sie damit gehofft haben, dass sie dadurch mehr Stimmen bekommen. Stattdessen stellen sie fest, das geht nach hinten los. Und dieses Phänomen beispielsweise, was wir haben mit Gendern bei Harley Davidson oder bei Ford oder sonstigen Unternehmen, das funktioniert ja im Kleinen in Deutschland auch schon. Edeka hat sich ja einen Bärendienst erwiesen, im Prinzip mit ihrer wirklich dümmlichen Kampagne nach dem Motto, wir werden kein Blau mehr wählen. Und das bei der eigenen Nazi-Vergangenheit, die sie haben. Also das ist einfach so dumm. Das heißt, sie verlieren auch wirklich so die Verhältnismäßigkeit. Sie haben Moral und Anstand. Diese gesamten Mauern sind dann durchbrochen. Und es sind Emotionen, die nur noch steuern. Was wir brauchen in den Konzernen ist Sachverstand. Und ein Unternehmen zeichnet sich aus durch eine Zielgruppenorientierung. Was ist meine Zielgruppe? Was wollen die? Womit identifizieren sie sich? Da kann man doch nicht irgendeine rosa Wolke rüberziehen und sagen so, wir mischen da jetzt fröhlich mit. Das muss nach hinten losgehen.
Du hast vorhin den Pickup genannt. Ja. Bei Ford ist es ja der F-150, ja. Den sehen wir hier auch überall rumfahren. In ganz Nordamerika ist der, glaube ich, somit das meistverkaufte Fahrzeug. Und Ford hatte ja schon 2 Wochen vorher bekannt gegeben, den geplanten elektrischen SUV aufzugeben, der eigentlich geplant war. Man ist nicht mehr länger bereit, es ist nicht mehr lohnend, die Interessen der eigenen Kundschaft hintanzustellen. Und dieser geplante e-SUV wäre, so verlautbarte CEO Farley, allen Prognosen zufolge ein Verlustgeschäft gewesen. Und auch das Nachfolgemodell zum e-Pickup von Ford, dem F-150 Lightning, verzögert sich aufgrund von Problemen mit den Batterien um 2 Jahre, von 2025 nach 2027. Und man fragt sich, was dann schon ist, an Entwicklungen passiert ist. Spätestens aber, wenn es um Pickups geht, da geht es in Amerika ans Eingemachte, das wissen wir auch von hier. Hier steht es auch, das meistverkaufte Auto der USA ist eben der F-150. Er ist ein Grundpfeiler des Geschäfts von Ford, Ford ohne P. Und deswegen muss man diese Leine reißen.
Ja, natürlich muss man das. Und wir alleine haben in unserem Umfeld einen Haufen Leuten, die genau einen Ford F-150, 250, 350, es gibt da ja verschiedene Ausstattungen, Modelle mit verschiedenen Maschinengrößen. Und da gibt es wirklich coole Modelle und die fahren die. Und die lachen. Die lachen gemeinsam und kollektiv über dieses elektrische Ding. Das nimmt überhaupt keiner ernst. Und es gibt auch schon einige Leute, die gesagt haben, alleine wenn sie dieses Ding jetzt auf den Markt bringen, diesen Lightning, dann überlege ich, ob ich die Marke wechsle. Und da tendieren viele momentan zum Beispiel noch zum Ram, aber die Ram wollen wohl auch, also das ist von ehemals Dodge, Ram, die bauen also einen, auch ebenfalls einen solchen Pickup. Das ist also die zweitgrößte Marke, die wir haben in Nordamerika. Und dann kommt jetzt tatsächlich Toyota ins Spiel, weil Toyota sich von diesen Elektrofahrzeugen komplett abwendet und sagen, wir machen diesen ganzen Firlefanz nicht mit, sondern nur hybride Fahrzeuge. Aber das wollen die Leute im Normalfall auch nicht. Also man merkt, dass die Ablehnung bei diesen ganzen elektrischen Dingen doch relativ groß ist, zumindest hier bei uns.
Naja, viele fragen sich ja inzwischen auch, was macht das eigentlich mit mir, wenn ich da im Auto sitze und auf so einer Batterie hocke die ganze Zeit?
Das kommt dazu. Man sitzt natürlich in einem magnetischen Feld. Die gesundheitlichen Schäden, da gibt es viele Aussagen zu, die bis hin zu schweren Krebserkrankungen geführt haben. Das soll so sein. Und das ist natürlich auch nicht mal ebenso beweisbar. Aber wir wissen natürlich auch eines im Nachhinein, da kann man die Dinge sowieso erst dann beweisen. Aber dann kann es auch zu spät sein. Ich persönlich möchte nicht auf einer Batterie sitzen. Aus diesem Grunde habe ich so ein Ding natürlich auch nicht.
Ja, und während also Amerika aufbricht in eine gesündere Zeit, ist es in Europa ja Programm geworden, mit dem Woken mitzugehen. Dafür sorgt Ursula von der Leyen als wiedergewählte EU-Kommissarin der EU. Kommissionspräsidentin und natürlich die Ampel. Und natürlich in Österreich gibt es ähnliche Kräfte. Und da gibt es jetzt gerade eine Meldung von der Ärztekammer. Die wird umbenannt wegen Gendern. Und also die Ärztekammer Niederösterreich hat jetzt mit einer Namensänderung einen bemerkenswerten Schritt gewagt, schreibt der österreichische Express.at, der wohl für einige Diskussionen sorgen dürfte, da 50,4% der Mitglieder weiblich sind, 50,4, beschloss der Vorstand künftig in der Kommunikation und im Außenauftritt aufzutreten unter dem Namen Ärztinnen- und Ärztekammer für Niederösterreich.
Was soll man dazu sagen? Der ganze Wahnsinn geht einfach weiter. Und wir wissen zum Beispiel, dass diese Geschichte wie Lehrer und Lehrerinnen, das hat zum Beispiel neulich Dieter Nuhr so schön gebracht, wenn man das Verb lehren hat, dann wird es so gemacht, dass dann die Person, die sich daraus ableiten lässt, wird ein ER angehängt. Das ist ganz einfache Grammatik. Aus lehren wird Lehrer. Das heißt aber nicht, dass das damit automatisch weiblich geworden ist, sondern das ist ganz normale deutsche Grammatik. Und Ärzte gibt es sowohl weiblich als auch männlich. Das heißt weibliche Ärzte und männliche Ärzte. Dieses Innen verlängert er im Prinzip letztendlich nur noch die ganze Beschreibung. Und wenn dann irgendwann eine künstliche Befruchtung, Samenbank, dann irgendwann eröffnet wird, dann kommen auch noch die Samenspenderinnen. Also das wird ja langsam immer absurder. Wo führt das eigentlich noch hin?
Ja, aber ich sehe zum Beispiel bei dem Begriff Mörder oder Messerstecher, sehe ich nie ein Sternchen innen.
Das ist interessant. Da wird von Terroristen gesprochen und nicht von Terroristen, Terroristinnen, von Mörderinnen, Islamistinnen. Das wird dann weggemacht. Also das ist interessant bei wirklich fürchterlichen strafrechtlichen Verwerfungen. Da verzichtet man auf die weibliche Form und schiebt es ausschließlich der Männlichkeit zu. Wo ist denn das gerecht?
Ja, und wo ist das vor allem alles intelligent?
Ja.
Na. Nächste Nachricht ist auch eine gute Nachricht. Gemeldet hat das die Junge Freiheit. Ihr habt das ja nun alle hier auch von uns hinreichend mitbekommen. Korrektiv hat Falschbehauptungen, Falschmeldungen in Bezug auf ein Geheimtreffen in einer Potsdamer Villa herausgegeben. Und jetzt wird man zunehmend damit konfrontiert, dass diese Falschmeldungen gelöscht werden, weil einige Anwälte sich das einfach nicht gefallen lassen. Und die Nachrichtenagentur DTS, die hat ihre Abnehmer dazu aufgefordert, Abnehmer heißt in diesem Fall Medien, eine auf korrektiv bezogene Falschmeldung über angeblich beim Potsdamer Treffen geplante Ausweisungen deutscher Staatsbürger zu löschen. Und sie musste die Nachricht selbst auch löschen. Wer steckt dahinter? Der Staatsrechtler Ulrich Vosgerau, der übrigens bei diesem Treffen dabei war.
CDU-Mann.
Ein CDU-Mann, genau. Und der hatte einen Anwalt aus der Kanzlei Höcker, das sind die schärfsten Medienhunde in Deutschland, wenn ich das mal despektierlich, aber wertschätzend ausdrücken darf. Die haben ihren Kollegen Carsten Brennecke eingesetzt und der hatte DTS zuvor auf die irreführende Agenturmeldung hingewiesen. Darin hatte es nämlich geheißen, laut Korrektiv sei in Potsdam über die Ausweisung deutscher Staatsbürger diskutiert worden. Das Oberlandesgericht in Hamburg hatte bereits dem NDR und der Tagesschau untersagt, diese Fake News zu verbreiten. Und Anwalt Brennecke sagt, zahlreiche Nachrichtenportale, die die Falschbehauptung im guten Glauben an die Agenturmeldung weiterverbreiteten, haben diese Desinformation nun ebenfalls gelöscht. Andreas, und das zeigt ja eigentlich, dass die irreführende Korrektivberichterstattung selbst seriöse, das würde ich mal in Anführung setzen, Nachrichtenagenturen in die Irre führen konnte. Korrektiv, und das sagt Brennecke, hatte durch überzogene Wertungen bei vielen Lesern und Medien den Eindruck erweckt, es seien in Potsdam Ausweisungspläne für deutsche Staatsbürger diskutiert worden, was nicht der Wahrheit entspricht.
Ja, es drängt sich ja immer mehr der Verdacht auf, dass, wenn es Potsdam nicht gewesen wäre, irgendetwas anderes gewesen wäre. Man hätte sich irgendeine Veranstaltung genommen, in dem beispielsweise ein oder zwei AfD-Abgeordnete drin sind, und hätte dann gesagt, okay, da sind bestimmte Dinge eben halt besprochen worden, und das sind dann einfache Lügen. Das große Problem ist, das große mediale Echo ist schon vorbei, und bei den Menschen hat sich eingebrannt, dass es dort irgendwelche Deportationsdiskussionen gegeben hat. Das ist eine gigantische Lüge. Aber genau das ist das Prinzip, mit dem gearbeitet wird. Man kann tatsächlich den Menschen ein Bild einbrennen. Wenn ich zum Beispiel sagen würde, ich glaube nicht, dass Frau Merkel mit afghanischen Drogendealern gemeinsam ein Parallelgeschäft in Berlin betrieben hat und sich dabei widerrechtlich Geld angeeignet hat. So, jetzt ist ein Bild entstanden. Frau Merkel hat mit irgendwelchen afghanischen Drogenhändlern beispielsweise nebenbei Schwarzgeld gemacht und kriminell agiert. Aber ich habe das Wort nicht davor gesetzt. Ich glaube das nicht, dass sie das gemacht hat. Aber damit wird trotzdem das Bild vermittelt, und das Bild kann sich einprägen. Dann hat sich irgendwann der Begriff nicht oder ich glaube nicht, das hat sich dann irgendwann rausgezogen, und es bleibt dann nur noch das Bild über. Mit diesen Methoden kann man tatsächlich subversiv die Menschen tatsächlich manipulieren.
Ja, tut man ja auch. Und Andreas, wir haben ja bei unserem ersten Kaffee heute Morgen wieder einmal eine interessante Diskussion geführt. Wir haben eine erste Einschätzung der Gesamtnachrichtenlage besprochen, da wir ja immer gerne auch Gesamtzusammenhänge zu ermitteln versuchen, bevor wir dann die einzelnen Sachverhalte hier ausbreiten und interpretieren. Und du hast dann von einem gigantischen Täuschungsmanöver gesprochen, beziehungsweise sogar von einem konzertierten Betrug, was die Wahlen in Thüringen und Sachsen angeht, durch die deutschen Massenmedien. Und dann haben wir einfach mal im ersten Augenblick völlig unabhängige Nachrichten verknüpft, nämlich die VW-Krise und die 28 Abschiebungen von Straftätern nach Afghanistan. Was hat das miteinander zu tun?
Ja, ist interessant. Im ersten Augenblick gar nichts. Aber ich sehe hier eine Indizienlage, die darauf hinweist, dass die Einheitsmedien bewusst bestimmte Nachrichten in Absprache mit den Einheitsparteien, die Einheitsparteien sind ja entscheidend, CDU, SPD, Grüne Partei, FDP und Linke, eine autokratische Propaganda umsetzen. Wir haben uns an diese vermeintlichen Petitessen, wie du immer sagst, gewöhnt, aber ich sehe hier eine schwere, vielleicht sogar justiziable Komplizenschaft der Medien in Verbindung mit der Politik.
Also du machst es ja unter anderem fest an der Berichterstattung der angeblichen Abschiebung dieser 28 Straftäter nach Afghanistan. Diese Meldung wurde tatsächlich unmittelbar vor den ostdeutschen Landtagswahlen medial mit aller Kraft in die Masse getragen. Hier sollte ja ganz offenbar vermittelt werden, dass die Regierung sich jetzt umüberlegt hat und nun rechtsstaatlich gegen Straftäter und illegale Migranten vorgeht. Das große Thema in den ostdeutschen Ländern, nämlich zu viele Migranten.
Ja, und da gilt es genau aufzupassen. Umso mehr wird es jetzt brisant, nämlich nachdem sich immer mehr abzeichnet, dass diese sogenannte Abschiebung dieser 28 Straftäter eine Inszenierung der Bundesregierung mit Absprache der Täter selbst erfolgte. Und damit wäre es als Fake entlarvt. Noch einmal eine Inszenierung der Bundesregierung mit Absprache der Straftäter. Und das finde ich extrem wichtig, diesen Zusammenhang hier mal genauer anzusehen.
Also du spielst hier an auf einen Artikel der News-Redaktion von Julian Reichelt. Die haben herausgearbeitet, dass die abzuschiebenden afghanischen Kriminellen wohl offenbar eine Art Vertrag mit der Regierung geschlossen hatten.
Ja, und Vertrag kommt ja von Vertragen. Das ist interessant. Eine Abschiebung ist ja eine einseitige, vom Staat angeordnete Zwangsmaßnahme mit rechtsstaatlichen Mitteln. Das ist die Abschiebung. Ein Vertrag kommt aber zustande durch zwei übereinstimmende Willenserklärungen. Und hier haben wir einen offensichtlichen Vorgang, dass sich die betroffenen Straftäter mit dem Staat Bundesrepublik auf eine Abschiebung geeinigt hatten. Und dafür gab es dann für jeden Straftäter, das ist eine Mutmaßung, ein komplettes Jahreseinkommen nach afghanischen Standards netto auf die Hand. Ich bin sicher, die sind nicht in Deutschland versteuert worden. Das scheint der Deal gewesen zu sein, aus meiner Sicht. Und die Reaktion von Frau Faeser mit einem rhetorischen Eiertanz, das erhärtet aus meiner Sicht den Verdachtsfall des Vertrages der Bundesregierung mit den Straftätern, denn sie dementiert den Vorgang nicht einmal. Auffällig übrigens bei der angeblichen Abschiebung war dann außerdem, dass keine Vertreter deutscher Behörden mit im Flugzeug der Abzuschiebenden saßen, sondern, man höre und staune, katarische Behördenvertreter. Was haben die denn da zu tun? Es tut mir leid, aber da stimmt doch irgendwas nicht. Abschiebungen enden nun einmal im Zielland, das wäre Afghanistan gewesen, und nicht am Heimatflughafen, dass dann die deutschen Behördenvertreter wieder aussteigen. Warum waren also keine deutschen Beamten an Bord?
Die Nachrichtenseite meines ehemaligen Arbeitgebers, der Tagesschau, die hat da eine ganz eigene Version des Vorgangs hingeschwurbelt, wie nämlich 1000 Euro Handgeld pro Straftäter. Ich gehe mal in das wörtliche Zitat rein. Mit diesem Programm bezahlt das BMI zum Beispiel ausreisepflichtige Asylbewerber bei einer freiwilligen Rückkehr in ihre Heimat oder bei der Weiterwanderung in ein anderes Land. Neben Geld für das Flug- oder Busticket ist auch eine einmalige Förderung von 1000 Euro pro Person möglich, für Minderjährige 500 Euro. Von der vertraglichen Vereinbarung zwischen Staat und Straftätern wird überhaupt nicht gesprochen.
Und das wäre genau die entscheidende Frage aus meiner Sicht. Handelt es sich also um eine freiwillige Rückkehr dieser Straftäter und überhaupt keine Abschiebung? Wurde uns als Bürger quasi die Abschiebung verkauft, was in Wirklichkeit ein Deal zwischen Staat und Straftätern war? Ich finde die Frage unglaublich relevant. Und das Bundesinnenministerium legt sich dabei natürlich fest. Und demnach war es eine klare Abschiebung und kein freiwilliges Rückkehrprogramm. Warum bestätigte Nancy Faeser dann das aber, dass Freiwilligenerklärungen tatsächlich auch abgegeben wurden? Also Frau Faeser hat das bestätigt mit diesen Freiwilligenerklärungen. Hier wird medial von den Hofberichterstattern wie ARD oder ZDF nicht nachgefragt. Klar, schließlich hängt man ja auch am Tropf des Systems, allein durch den Medienstaatsvertrag und durch die GEZ.
Ich weiß, das wissen wir alle. Kommen wir zurück auf die damit jetzt vermutliche Beeinflussung der Wähler in Thüringen und Sachsen durch diese fehlerhafte und unkritische Berichterstattung, die ja eventuell zum Ziel gehabt haben könnte, dass der eine oder andere AfD-willige Wähler doch zurück zu den Einheitsparteien zurückgeschwenkt ist, da ja der Eindruck vermittelt werden sollte, die Ampel hätte sich nun besonnen und würde jetzt ganz hart gegen Straftäter vorgehen.
Statt mit ihnen zu paktieren. Das ist wirklich entscheidend, ja. Aus meiner Sicht ist das ein Riesenskandal, dass die Gesinnungsmedien als Komplizen des annektierten Staatsapparates durch ideologische sozialistische Parteien fungieren. Ich muss das mal so aus meiner Sichtweise hier meinungsmäßig auf den Punkt bringen. Wohlgemerkt werden die ja finanziert durch Zwangsgebühren, mit denen die Beitragszahler hinters Licht geführt werden sollen. So ist meine Sichtweise. Ich lese immer wieder, dass der Russe die Wahlen und Wähler in Deutschland manipulieren soll. Stattdessen erkenne ich, dass ARD, ZDF, aber auch andere Leitmagazine zum Beispiel, die sich in Abhängigkeiten verstrickt haben, aus meiner Sicht, siehe Spiegel und deren Unterstützer Bill Gates, da schließen sich ja die Kreise. Also ich sehe hier eine skandalöse Manipulation von Wahlergebnissen durch die Haltungsmedien, die ja selbst vor einer Verharmlosung nachgewiesener Straftaten mit getöteten Bürgern in Deutschland nicht mehr zurückschrecken.
Lass uns nochmal bei diesem Zusammenhang auf eine Korrelation zu sprechen kommen, die den Sachverhalt des katastrophalen Zustands des VW-Konzerns kommen wir nachher auch noch mal drauf, mit dem Thema der Wahlmanipulation bei den Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen auch in ein anderes Licht taucht.
Richtig, auch dieses Thema, was im ersten Moment komplett anders ist, gehört mit in dieses Spiel rein. Genau wie die Bürger in Thüringen und Sachsen gedacht haben, okay, es könnte sein, dass jetzt die Ampel durch die Abschiebung sich jetzt besonnen hat und eine vernünftige Politik machen will. Und genauso haben wir es auch bei dem Thema VW, weil nämlich diese Nachricht über die Abschiebung einen Tag vor der Wahl war, die Untergangsvision von VW einen Tag nach der Wahl. Und hier müssen wir eins sehen, das liegt ja auf der Hand. In Zwickau, das liegt in Sachsen, befindet sich ein großes Produktionswerk von Volkswagen, die ausgerechnet schwerpunktmäßig auf die Ladenhüter der elektronischen VWs wie den ID3, ID4 und ID5 gelegt haben. Wir wissen, dass die Nachfrage selbst mit den sozialistischen Maßnahmen à la Habeck und Konsorten, die das steuerlich finanzieren bis zum Umfallen, trotzdem kann die Nachfrage nicht aktiviert werden, offenbar. Direkt nach den ostdeutschen Landtagswahlen kam der große Pressehammer überhaupt erst raus, dass VW am Abgrund stehen. Mit anderen Worten, auch die Schließung des Werkes in Zwickau könnte auf dem Plan stehen.
Eigentlich könnte man jetzt also ableiten, dass die Wahlergebnisse eventuell anders ausgegangen wären, wenn die Bürger diese dramatische aktuelle Situation für Sachsen durch die Ampel inszeniert gewusst hätten. Nun ist nicht davon auszugehen, dass diese VW-Katastrophe nicht schon vor den Wahlen bekannt war. Man also aus deiner Sicht die dramatische Nachricht bewusst zurückgehalten hat.
Aus meiner Sicht ist das klar. Natürlich wusste man das mit VW, aber es passte nicht ins Konzept der Wählermanipulation der deutschen Einheitsparteien mit der paktierenden Mainstream-Medienlandschaft. Heute lesen wir in den Haltungsmedien, dass Volkswagen in Deutschland einen Sparkurs ankündigt, schließt Werksschließungen nicht mehr aus. Gleichzeitig investiert der VW-Konzern, auch interessant, unterdessen im europäischen Ausland. Der Konzern hat also offensichtlich schlicht den Glauben an den Standort Deutschland verloren. Man muss sich das wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Der deutsche Volkswagen-Konzern hat den Glauben an den Standort Deutschland verloren. All diese Infos hätten vermutlich die Wahlergebnisse in Thüringen und Sachsen anders aussehen lassen. Die Medien müssen sich hier aus meiner Sicht der Dinge einen Vorwurf der korruptiven Haltung gefallen lassen, indem sie relevante Informationen den Bürgern klar vorenthalten und gleichzeitig offenbare Fake News im Interesse einer zerstörerischen Bundesregierung dann zu kolportieren, wie die angeblichen Zwangsabschiebungen nach Afghanistan.
Das sind harte Worte, aber eigentlich hast du recht. Also zumindest das Recht auf deine eigene Meinung. Und man kann nur hoffen, dass die Bürger diese Manipulationen immer mehr und tiefer hinterfragen, denn es gibt ja am 22. September Wahlen in Brandenburg. Und da habe ich vorhin gelesen, dass die schon wieder zugelegt hat, die AfD, um im Gegensatz zu Juli 4%. Andreas, aber auf der anderen Seite, wir sehen es ja jetzt an den Manövern in Sachsen und in Thüringen. Also beispielsweise Sarah Wagenknecht, ja, die wirklich sich vorher noch in einigen Bereichen durchaus hätte vorstellen können, jedenfalls hat sie es gesagt, mit der AfD einige Programmpunkte gemeinsam zu bewerkstelligen. Und jetzt folgt da ein Bashing gegenüber der AfD, sodass es Zusammenschlüsse von Parteien gibt, wie man sich das eigentlich gar nicht hat vorstellen können. Hauptsache, man bleibt am Trug.
Ja, ich habe mir gestern ein Interview angesehen auf der Weltwoche, wo Oskar Lafontaine live befragt wurde zu diesen Wahlergebnissen in Thüringen und in Sachsen. Und was er da rausgehauen hatte, das war schon eine ziemlich deutliche Geschichte, wie Frau Wagenknecht und ihr Mann Oskar Lafontaine aus dem Saarland heraus quasi auch eine Art autokratische Linkspolitik durchführen, also ähnlich wie die Grünen. Das war für mich erschreckend, weil er hatte eine interessante Version. Er sagte, nicht die stärkste Partei muss den Kanzler stellen, sondern die Mehrheit. Das ist interessant. Und jetzt kommt die Argumentation und sagt, wenn sich jetzt SPD, CDU, Grüne und Sarah Wagenknecht zusammentun und damit beispielsweise über 50% erreichen, dann ist es ja die Mehrheit. Das heißt, die größte Partei hat ja überhaupt nicht das Anrecht darauf, den Ministerpräsidenten zu stellen, sondern die Mehrheit. Und die können das untereinander regeln. Da habe ich nur gedacht, was hat man uns denn die gesamten Jahrzehnte erklärt? Die ganzen Jahrzehnte habe ich gehört, dass die größte Partei selbstverständlich den Kanzler stellt oder eben halt den Ministerpräsidenten stellt und dann in Koalitionsverhandlungen geht. Und wir merken, dass hier willkürlich die Sichtweise einfach zertreten wird, auch von Oskar Lafontaine. Ich war schwer enttäuscht, weil ich gedacht hatte, Mensch, der ist eigentlich doch ein bisschen wieder klarer geworden als zu seiner Zeit des Buches Mein Herz schlägt links. Und jetzt wird eine neue linkssozialistische Systematik aus meiner Sicht so offengelegt, die mich ehrlich gesagt erschüttert hat. Und ich war immer ein Freund, ich bin gleich fertig, dass ich gedacht hatte, okay, es ist gut, wenn Parteien sich mit mehreren Koalitionen zusammentun, damit dann auch andere Einflüsse kommen und nicht einer die maximale Macht hat. Zurzeit ist es so, wenn die Politik sich ändern sollte, kann es nur dann gehen, indem eine Partei, nämlich eine Alternative, über 50% kommt, dass sie es dann alleine machen kann. Offenbar funktioniert das andere nicht. Ich bin vom Bündnis Sarah Wagenknecht zutiefst enttäuscht und auch erschüttert.
Trojanisches Pferd, so unter anderem wird sie bezeichnet. Wir hatten heute eine Leserzuschrift, ich weiß nicht, ob die schon drin ist, wo jemand schrieb, ja, es hieß ja, als Sarah Wagenknecht mit Alice Schwarzer gemeinsam für Frieden in der Ukraine aufgetreten war, die Wagenknecht ist von Putin bezahlt. Die Frage ist, von wem ist sie vielleicht wirklich bezahlt?
Ja, das ist ja diese Nummer mit Putin, das kann man ja gar nicht mehr hören. Es geht jetzt einfach nur darum, dass wir erkennen, dass hier Wähler abgeschöpft wurden, möglichst aus dem AfD-Spektrum, um zu verhindern, dass eine Politikänderung stattfindet. Man will offenbar die bestehende Politik, die eindeutig aus meiner Sicht völlig verfehlt ist, eine wirtschaftliche Zerstörung, eine menschliche Zerstörung, eine autokratische Struktur, die man anvisiert und eine Totalüberwachung des Volkes und eben halt auch die dramatische Sicherheitslage der Bürger, die Angst haben müssen, in der Straße draußen irgendwo herumzulaufen, ohne eventuell sogar einem Attentat zum Opfer fallen. Hochgezogen, ja, ich weiß, aber offenbar soll es nicht geändert werden. Das sehe ich leider.
Ich hatte ja eine Frage gestellt. Es hieß, sie sei, also Frau Wagenknecht, von Putin bezahlt worden, in den empörten Mainstreamern. Könnte sie eventuell von anderer Seite finanziert worden sein?
Also von Putin vermutlich nicht. Putin braucht eigentlich nicht viel machen, der braucht nur abwarten, bis sich Deutschland selbst zerlegt. Ich meine, es läuft ja eigentlich optimal. Wenn Putin Deutschland überhaupt als Feind sehen würde, ich bezweifle das, denn seine Aussagen, die sprechen ja eigentlich in Richtung günstig, auch was Deutschland und die Menschen dort anbelangt. Aber natürlich könnte es sein, dass da eine Finanzierung von einer anderen Quelle kommt. Wir wissen ja, dass es dort Großinvestoren gegeben hat und das eben halt auch Einzelspenden. Da ging es auch um Millionen. Und wie die sich zusammensetzen, das kann man schwer sagen. Aber in Anbetracht der Tatsache, was sie jetzt hier vorhaben, das spricht eben halt nicht dafür, dass die alten wirtschaftlichen konservativen Werte, die sich bewährt haben, wieder instand gesetzt werden sollen, sondern der Zerstörungsprozess weitergeht.
Ich hatte die Überschrift neulich irgendwo gelesen, AfD, ein König ohne Land.
Was meint ihr damit? Das habe ich nicht verstanden.
Ja, ein König, der ist zum König gewählt worden, aber er bekommt er hat das Land nicht. Das heißt, der große Wahlerfolg der AfD in den ostdeutschen Ländern nutzt nichts.
Gut, wir müssen ja unterscheiden bei Monarchie, Oligarchie und so weiter und auch Demokratie. Es gibt ja einen Thron. Der Thron bei der Demokratie ist das Volk als gewissermaßen anonyme Masse, die sich selbst steuert im Rahmen einer repräsentativen Demokratie. Das heißt, es geht bei der Demokratie darum, zu kämpfen, dass niemand auf den Thron raufkommt. Dann hätten wir eine Monarchie. Aber wenn beispielsweise einer eben halt eine gewisse Größenordnung parteienmäßig erreicht hat, wie die Einheitsparteien, die sozialistischen, die wir jetzt zurzeit haben, wie wir sie standardmäßig ja ständig hier benennen, die haben sich ja als oligarchische Clangruppierung gewissermaßen auf diesen Thron gesetzt und ihn auch besetzt. Das erkennt man ja daran, dass das Einzige, was stört in dem System, der Bürger ist. Das heißt, man interessiert sich ja überhaupt nicht mehr für den Bürger und die Argumentationen gehen ja nur noch über die Machtstrukturen innerhalb der Parteien.
Nicht nur heute, sondern auch in den letzten Podcasts haben wir häufig das Wort VW, was zwei Buchstaben sind und kein Wort, aber ein Begriff auf jeden Fall, angeht. VW hat in Deutschland vor wenigen Tagen einen ganz erheblichen Sparkurs angekündigt. Damit zusammenhängen werden Werksschließungen, die werden nicht ausgeschlossen. Auch werden Gehaltskürzungen nicht mehr ausgeschlossen. Auch wird die bis 2029 geltende Beschäftigungssicherung aufgekündigt. Auf einer Betriebsversammlung vorgestern in Wolfsburg haben die Verantwortlichen ein düsteres Bild gezeichnet, schreibt Apollo News. Der Finanzchef Arno Antlitz sagt wörtlich: Wir haben noch ein Jahr, vielleicht zwei Jahre Zeit, das Ruder herumzureißen, aber diese Zeit müssen wir nutzen. Und der CEO von VW, Thomas Schäfer, der hat wörtlich bekannt gegeben, es fehlen uns die Verkäufe von rund 500.000 Autos. Das sind die Verkäufe für rund zwei Werke. Und die Andeutung ist unmissverständlich. VW müsste demnach eigentlich zwei Werke in Deutschland schließen. VW fehlt Geld und der CEO Antlitz, der verteidigte vorgestern den Sparkurs damit, dass man seit geraumer Zeit mehr Geld ausgäbe, als man einnehme. Und das gehe eben auf Dauer nicht gut. Aber es zeigt sich hinter der Fassade, dass es fast noch schlimmer ist, Andreas. Warum?
Naja, also man sieht hier, wie etwas eingeleitet wird im Volkswagen-Konzern. Und da merkt man auch die gemeinsame Arbeit des Volkswagen-Konzerns und auch der Bundesregierung. Ich sage mal, hätte sich die Bundesregierung damals stark gemacht gegen diese inszenierte Dieselaffäre, die ja gegen VW gefahren wurde, und man hätte sich stark dafür gemacht, dass Volkswagen den Diesel weiterbauen darf, weil Unterstellungen, die dort gewesen sind, dermaßen konstruiert waren, dass einem wirklich nur noch die Worte fehlten, dann hätten wir heute einen blühenden Unternehmensstandort Wolfsburg, Kassel, Hannover, Stöcken und Sachsen in Zwickau, wo die VW-Standorte alle sind. Überhaupt kein Thema. Man hat sich aber auf die Ideologie der E-Autos, also der elektronischen Autos, konzentriert. Als Vorstand sagt man, okay, in 5 Jahren bin ich kein Vorstand mehr. Bis dahin kassiere ich meine Dividenden ab. Egal, interessiert mich nicht. Bin kein Unternehmer, sondern nur Manager und käuflich. Das ist die Situation. Und jetzt steht man natürlich da und bereitet den Absprung vor. Wenn man nämlich jetzt sagt, wir können die Gehälter kürzen und wir können eben halt die Mitarbeiter rausschmeißen, wir machen Standorte zu, dann ist das nichts anderes als eine Vorbereitung, wie wir es von BASF kennen, die ja auch gerade ihre Brot- und Butterkerngeschäfte in Ludwigshafen abgebrochen haben. Das läuft übrigens parallel, während wir hier reden, jeden Tag mehr der Abbau von BASF. Und dann gehen die großen Vorzeigekonzerne einfach weg. Was passiert dann im Prinzip aus der Trümmerlandschaft, die dann zurückbleibt?
Sie gehen weg und Apollo News hat das ein bisschen ausgeführt. Außerhalb Europas investiert Volkswagen weiter Milliarden an Geld in den Ausbau bestehender Standorte. VW verlagert seine Kapazitäten schlichtweg einfach ins Ausland. Wie, der Vergleich ist sehr treffend, BASF und andere eben auch. Und der Standort Deutschland scheint ja das schwächste Glied jetzt inzwischen in der Kette zu sein. Also beispielsweise wurde noch im April bekannt, dass VW in seine Standorte in China und Südafrika massiv investieren will. In China soll mit 2,5 Milliarden Euro die Erweiterung des Produktions- und Innovationszentrums in Hefei vorangetrieben werden. So werden neue Technologien rund 30% schneller auf den Markt gebracht werden. Und damit hat man die Nase wieder vorn. Aber nicht in Deutschland. 200 Millionen Euro werden für den Ausbau von VWs Fabrik in Südafrika ausgegeben. 2 Monate vorher hat Volkswagen bekannt gegeben, 1 Milliarde Euro in sein Werk in Puebla in Mexiko investieren zu wollen. Und im Februar gab es die Nachricht von Seiten VWs, in Brasilien investieren zu wollen. Dort sollen bis 2028 rund 3 Milliarden Euro in die 3 Volkswagen-Standorte fließen. Und Brasilien ist mittlerweile als ein Paradies für Autobauer bekannt. Von Toyota über Stellantis, dazu gehören Fiat, Jeep, Peugeot und andere, bis hin eben zu Volkswagen. In den letzten Jahren häuften sich die Investitionen namhafter Hersteller dort.
Naja, Brasilien und VW sind ja schon ewig zusammen. Ich denke daran, dass der Käfer noch gebaut wurde, über viele Jahrzehnte noch weiter in Brasilien, als der Golf schon in die 3. Generation ging, der VW Golf. Also das ist eben halt die typische Situation. Ich finde es nur wirklich ganz wichtig, dass wir hier gar keine volkswirtschaftliche Argumentation haben, sondern eine rein betriebswirtschaftliche Argumentation. Dass da Milliarden dort investiert werden und Milliarden dort investiert werden, alles geht aus Deutschland raus. In einer Nebenbemerkung heißt es, dass beispielsweise Mitarbeiter entlassen werden. Und das ist der volkswirtschaftlich entscheidende Punkt. Wo bleibt jetzt Herr Habeck eigentlich, um einzugreifen? Die Menschen, die jetzt beispielsweise ihren Arbeitsplatz verlieren, also kein Gehalt mehr beziehen werden, weil sie entlassen werden, fallen auch als Nachfrager in der Kaufkraft in Deutschland weg. Das ist wichtig. Und statt dass sie Geld verdienen bei VW, bekommen sie nun Sozialmittel, die von anderen noch Arbeitsplatzinhabende finanziert werden müssen durch deren Steuergelder. Das bedeutet, hier wird ein volkswirtschaftliches Fiasko entwickelt. Und ich finde es ehrlich gesagt immer ein bisschen schade, dass die volkswirtschaftliche Sichtweise, das bezieht sich nämlich auf den Wohlstand des Volkes an sich, dass hier immer die große Überschrift der betriebswirtschaftlichen Ergebnisse vorne drüber steht, nach dem Motto, wenn es den Betrieben gut geht, dann geht es auch immer den entsprechenden, dem Volk gut in den entsprechenden Mitarbeiterstrukturen. Und das ist eben halt nicht der Fall. Was mir hier fehlt, ist der tatsächliche größere Aufklärungsgedanke. Und hier kann ich nochmal auf den Plan B verweisen, der Wissensmanufaktur. Entschuldigung, aber darum geht es eben halt auch, die Zusammenhänge zu verstehen. Eva, ist das jetzt zu lang, was ich sage?
Nein, auf keinen Fall. Also ich appreciate das wahrlich, wie man hier so schön sagen würde. Ja, vielleicht noch Infos auch, was Volkswagen dies Jahr im Juni in USA veranstaltet hat. Die sind beim US-Elektroautohersteller Rivian als Großaktionär eingestiegen und man hat angekündigt, bis 2026 5 Milliarden US-Dollar in Rivian zu investieren, mit Investitionen in Höhe von 1 Milliarde Euro, die umgehend in das Unternehmen fließen sollen. Besonders dieser Einstieg, heißt es hier, kam durchaus überraschend, denn Rivian schreibt seit seiner Gründung im Jahr 2009 kontinuierlich nur Verluste. Und wie wir jetzt gerade gehört haben, das ist nun mal ein US-Elektroautohersteller in den USA. Wir haben es gerade auch in den ersten Nachrichten mit betont, gehen die Elektrofahrzeuge dramatisch zurück.
Und hier sehen wir letztendlich auch wieder die Souveränitätsprobleme Deutschlands. Mich erinnert das daran, dass Bayer sich damals an Monsanto beteiligt hat. Das zu einem Zeitpunkt, als man wusste, dass Milliardenklagen auf den Monsanto-Konzern zukommen würden und Bayer damit in die Haftung übernommen wurde. Also da sagt doch jeder Unternehmer, wie kann man denn so dämlich sein, in ein Unternehmen zu investieren, welches letztendlich eine Bombe beinhaltet und die Lunte brennt bereits. Und hier haben wir wieder so eine Situation, wo ich frage, was sind da die Anordnungen im Hintergrund und wer sind die führenden Personen? Ich habe da natürlich eine Idee, dass man sagt, Volkswagen steigt in einen US-Elektrohersteller ein, diesen Rivian, der letztendlich nichts machte als kontinuierlich nur Verluste seit 2009. Hier wird also gutes Geld. Also im Prinzip ist es schon schlechtes Geld, denn VW hat gar kein Geld mehr. Die haben mehr Kosten, als sie Einnahmen haben zurzeit, weil sie 500.000 Autos zu wenig verkaufen. Hier wird also im Prinzip das letzte Vermögen von Volkswagen noch in irgendwelche schwarzen Löcher versenkt. Wer hier keine Agenda erkennt der Zerstörung der europäischen, speziell deutschen Wirtschaft, der muss wirklich blind sein.
Also auf jeden Fall zeigt, dass VW expandiert in seine oder finanziert auch seine Werke, die außerhalb von Deutschland liegen, übrigens auch weitgehend außerhalb von Europa. Deutschland und Europa als Ganzes fallen komplett bei der Wettbewerbsfähigkeit zurück. Und warum? Zu hohe Steuern, zu viel Bürokratie, zu hohe Stromkosten. Das sind die Hürden, wenn man in Deutschland investieren will. Aber Andreas, nochmal, du hast das gerade wirklich herausgearbeitet. Das sind wichtige Informationen für die VW-Belegschaft, die vielleicht im Einzelnen gar nicht genau Bescheid wissen, was der große Konzern weltweit tut. Sehr auffällig ist diese Meldung eben mit oder in Zusammenhang mit diesem Elektroautohersteller Amerikas, Rivian, die eigentlich ein absolutes Pleiteunternehmen sind und 5 Milliarden US-Dollar von VW dort hineingeschossen werden, während in Deutschland die Wut nach oben kocht. Die Menschen, die bei VW arbeiten, sind stinksauer und vor allem hat man Angst. Die Bild berichtet, der Volkswagen AG fehlen Verkäufe von rund 500.000 Autos, die Verkäufe für rund 2 Werke. Und deswegen muss gespart werden. Jeder Standort wird hinterfragt. Die vereinbarte Jobgarantie bis 2029 gibt es nicht mehr. Und klar ist, die VW-Krise ist das Symbol der Wirtschaftskrise in Deutschland. Es gab in den letzten 87 Jahren Firmengeschichte bei VW nicht ein einziges Mal den Moment, dass eine Fabrik geschlossen wurde. Und jetzt macht einem hier schon große Sorge, dass eben das Zittern um die Zukunft von Volkswagen in direktem Zusammenhang erwähnt wird mit der Wirtschaftskrise für ganz Deutschland. Und da wird interviewt von der Bild der Ökonom und IFO-Präsident Clemens Fuest. Und der sagt, die VW-Werke haben hohe regionale Bedeutung als Arbeitgeber, Steuerzahler und Abnehmer von Zulieferungen.
Ja, vielleicht sollte dieses Wissen, was jeder mittlerweile wirklich drauf hat, vielleicht mal interpretieren, warum das jetzt abgeschafft wird. Und das weiß Herr Fuest mit Sicherheit sehr genau. Also unterm Strich gesehen können wir doch eines hinterfragen. Wie ist es überhaupt möglich, dass eine solche Politik stattfindet? Ganz einfach, indem die Bürger eines Staates eine Regierung zulassen, die das möglich macht. Wir haben eine CDU-geführte Regierung unter Herrn Merz, beispielsweise der Herr Merz war ja mit in der CDU drin die ganzen Jahre. Der hat sich nie im Prinzip nach außen deutlich gemacht, wie sehr unzufrieden er mit der Politik von Frau Merkel ist. Bis 2021 war die CDU am Werk. Es waren auch die SPD mit am Werk in der Politik. Diese Zerstörungspolitik war sichtbar. Wenn sie aber weiter gewählt werden, ja, was erwartet man dann natürlich? Dann werden die Unternehmen auch weiter zerstört. Mir tut es leid um die Gewerkschaftsmitglieder, mir tut es leid um die Arbeiter, die eigentlich die Zusammenhänge erkennen, eingedampft wurden, sich nicht mehr trauen, die Wahrheit zu sagen, weil die Meinungsfreiheit auch eingeschränkt wurde, aber letztendlich sehen müssen, wie ihr Arbeitsplatz langsam vernichtet wird. Das Ganze hat Programm, aber verantwortlich ist ein Stück weit auch der Wähler und natürlich auch die wirkliche Trostlosigkeit, die Trägheit, die bei den Menschen mitschwingt, indem sie sich selbst aufgegeben haben. Das kann man aus den Gesetzen der Natur übrigens sehr gut ablesen. Man ist nicht nur verantwortlich für das, was man tut, sondern auch für das, was man nicht tut.
Gut gesagt. Also auf jeden Fall wird dieser Riesenschock, was VW angeht, eine Katastrophe nach sich ziehen für das ganze Land. Denn, wie Bild schreibt, über 100.000 Jobs hängen unmittelbar an den Werken im südlichen Niedersachsen und in Baunatal in Nordhessen. Alleine nur hier 100.000 Jobs. Und welche Konsequenzen eine Reduzierung oder gar die Schließung eines Standortes hätte, das sagt Ökonom Professor Guido Bünstorff von der Uni Kassel, mag man sich ehrlich gesagt nicht vorstellen. VW sei ein identitätsstiftender Arbeitgeber. Und über die Zulieferer hängen sogar Millionen Jobs in Deutschland alleine von VW ab. Denn wir haben auch in der letzten Zeit oft darüber berichtet, die alarmierenden Zahlen, dass allein die drei größten Zulieferer ZF Friedrichshafen, Continental und Bosch alleine 20.000 Stellen streichen müssen. Und die Betriebsratschefin von VW, Daniela Cavallo, hat sich jetzt auch gemeldet und sagt, manche Städte, bei denen unsere Werke liegen, haben so große Steuereinbußen gehabt, dass kein Geld mehr da war, um nachts die Straßenbeleuchtung anzuschalten.
Ja, also man muss eines wissen. Aufgrund des Finanzsystems, was über allen thront, ist die Wirtschaft in einer sehr fragilen Gesamtsituation, die ökonomische, und zwar die rein sachliche Wirtschaft. Man muss sich das vorstellen wie ein Kartenhaus. Das Kartenhaus der Wirtschaft ist sehr fragil und ein sehr großes Kartenhaus. Und ganz unten im Fundament, die ersten Karten, die aufgestellt sind, da befinden sich zum Beispiel VW und da befindet sich auch BASF. Und diese beiden Karten werden jetzt rausgezogen aus dem Kartenhaus. Und jeder kann sich vorstellen, was jetzt mit dem Kartenhaus passieren wird.
Und währenddessen wird Superminister Habeck, Vizekanzler, ist er ja auch, und eben Chef des Wirtschaftsministeriums und des hochgepriesenen Klimaministeriums, wird der zitiert mit an Verhöhnung grenzenden Worten. Er hat sich also in die Debatte eingemischt und zunächst etwas nebulös erklärt, alle Beteiligten müssen ihrer Verantwortung für die Beschäftigten in den Standorten gerecht werden. Die Automobilindustrie sei die tragende Säule der deutschen Wirtschaft. Und wörtlich, das soll auch so bleiben. Dass die Automobilwirtschaft jedoch gerade aufgrund seines politischen Handelns und Entscheidens in diesen Schwierigkeiten steckt, davon scheint er noch nichts gemerkt zu haben.
Naja, die Situation ist, Herr Habeck ist offenbar eine Marionette, der irgendetwas sagt, was man ihm vorgibt, dass er es nicht versteht. Das weiß man spätestens, wenn er in einer freien Rede, zum Beispiel einem Interview, bestehen muss, dass er die einfachsten Zusammenhänge nicht versteht, er also ungebildet ist. Das ist das Hauptproblem, was wir hier haben. Und da erwarte ich natürlich von ihm keine sinnvolle Aussage. Und eine Verhöhnung ist es alle Male, aber ich bezweifle, dass er das überhaupt weiß oder erahnt. Den kann man einfach nicht ernst nehmen.
Übrigens eine Meldung vom Münchner Merkur von heute. Volvo hat ein großes Versprechen wieder einkassiert, nämlich ab 2030 nur noch E-Autos liefern zu wollen. Nö, das ist jetzt auch rückgängig gemacht worden. Während also auch in Deutschland natürlich die Zahl neu zugelassener E-Autos im Monat August um satte 69% gesunken ist, verglichen mit dem gleichen Zeitpunkt des Vorjahres, wird der deutliche Rückgang auch in dem hohen Norden Europas deutlich spürbar. Obwohl Schweden und Norwegen und Island im Vorjahr den europaweit dritthöchsten prozentualen Anteil von Elektroautos hatten an Neuzulassungen, steht jetzt dort der E-Automarkt auch vor Riesenhürden. Und wegen dieser veränderten Marktbedingungen musste nun auch der traditionsreiche schwedische Fahrzeughersteller Volvo Cars sein eigentlich ausgerufenes Absatzziel korrigieren und hat das erstmal zurückgezogen.
Ja, das sind eben halt die Ersten, die das dann schnallen, so ein bisschen vielleicht, und dann versuchen wieder in eine Normalität und auch in eine Vernunft hineinzukommen. Übrigens auch im Interesse des Umweltschutzes. Das ist ein ganz wichtiger Punkt dabei. Und andere werden folgen müssen. Je länger es dauert, dass eine vernünftige, strukturierte Politik sich in Deutschland wieder einstellt. Und das geht nur, indem die gesamte Politik wegrasiert werden muss, die wir derzeit haben. Je länger es dauert, desto stärker wird der Aufprall. Der Aufprall wird sowieso nicht mehr zu verhindern sein. Es geht jetzt nur noch um die Stärke des Aufpralls.
Also ich meine, es warnen ja auch seit Jahren inzwischen viele Großkopferte und Apparatschicks. Die Bild hat gerade veröffentlicht, dass der neue Landesvorsitzende des Hamburger Bundesverbands der deutschen Industrie, Andreas Pfannenberg, ganz laut die warnende Stimme erhoben hat. Und er sagt, er spricht von einem Untergang der deutschen Industrie, nicht alleine Deindustrialisierung, jetzt werden Worte hier wie Untergang benutzt. Er sagt, woanders gibt es Zusagen, hier Zauderei und zu hohe Kosten. Was Strompreisgarantien angeht, wagt sich kein Politiker mehr aus der Deckung. Internationale Konzerne sagen, sie investieren nicht mehr in ihre deutschen Werke. Einheimische Unternehmen verlagern die Produktion ins Ausland. Das kann der Tod unserer Industrie sein. Und er sagt eben auch als allererstes, schuld ist die Ampelsche Energieversorgung, vor allem der Grünen Partei. Er sagt, wenn wir Arbeitsplätze erhalten wollen, brauchen wir Planungssicherheit über den Strompreis, die Netzentgelte und so weiter. Aber die Politik habe beschlossen, alles auf erneuerbare Energien zu setzen. Aber er sagt, man kann doch nicht gleichzeitig alle grundlastfähigen Kraftwerke abschalten und sagen, wir sehen mal, ob es klappt. Das geht nicht lange gut. Ein Strommix sei vielleicht in Ordnung, aber eine Grundlast für den Übergang wie Kohle und Gas müsse bleiben. Gut, den Energiemethoden sind ja längst die Grenzen gesetzt, Andreas. Das ist wirklich wie ein Abgesang und ein immer sichtbarerer Niedergang der deutschen Industrie.
Also was ich wirklich so widerlich finde, ist so diese Art und Weise, wie sich dann der BDI jetzt hinstellt, der über Jahrzehnte den Irrsinn mitgetrieben hat. Die Gewerkschaften, die mitverantwortlich sind. Wir brauchen keinen Verband der deutschen Industrie. Was wir brauchen, ist im Prinzip eine Organisation, die sich um die Wirtschaft kümmert. Und das ist Mittelstand vor allem. Denn Industrie bedeutet auch meistens Konzentration und Konzentration bedeutet Abschaffung des Mittelstandes. Heute sind die kleinen Unternehmen nur noch Zuliefererbetriebe, wie wir gerade gehört haben, bei Volkswagen zum Beispiel, und keine eigenständigen Unternehmen, die selbst mit ihren Produkten irgendwo am Markt bestehen könnten. Das ist der große Fehler. Und diese gesamten Struktur, diese Systeme, die wir hier haben, die sind insgesamt verantwortlich. Und das Ganze kombiniert mit einer Bildungsmisere, die sich bis ins Bundeswirtschaftsministerium oder ins Außenministerium konsequent durchsetzt.
Ja, und vielleicht die letzte Meldung, die machen wir noch. Wir haben ja Wochenende, ihr habt ein bisschen mehr Zeit. Andreas, die Allianz versichert, ich kann mich noch erinnern, als ich junger Mensch war, hieß es immer, hoffentlich Allianz versichert. Und die Allianzversicherung, die hatte ja einen ganz hervorragenden Ruf. Und die hatten ja 1990, nachdem der eiserne Vorhang gefallen war, die staatliche Versicherung der DDR übernommen. Und damit ist natürlich die Allianz auch in den ostdeutschen Bundesländern noch immer ein wichtiger Partner. Aber zum 1. Januar 2025, also in einem guten Vierteljahr, werden im Osten 430 Standorte geschlossen, vor allem auf dem Land.
Naja, die Gelder sind einfach nicht mehr da. Auch die Allianz, die ja als Versicherungskonzern, als einer der ganz großen Kapitalsammelbecken galt, die ja sehr groß sind, die auch zum Beispiel bestimmte berufliche Altersversorgung nach Standesrecht, Steuerberater und so weiter und so fort, also auch steuern, das darf man nicht vergessen. Auch die sind in Mitleidenschaft gezogen worden, genau wie die Deutsche Bank, und haben das Problem von festverzinslichen Wertpapieren in ihrem Portfolio und müssen jetzt ihre Kosten senken. Das ist eben halt vom Name her, man kannte damals, sie haben es immer genannt, die Arroganz und die Humbug-Mülleimer, die dann beispielsweise mit Herrn Kaiser, der dann kam und so weiter, das kannten wir alles. Das sind letztendlich Unternehmen, die Hamburg-Mannheimer ist längst im Ergo-Konzern mit aufgegangen, alle kämpfen momentan auch ein Stück weit um das Überleben, und auch die Allianz hat Schwierigkeiten, letztlich diese Kostenquoten aufrechtzuerhalten. Zu Lasten der normalen Bürger natürlich, die dann eben halt in Ballungsgebiete fahren sollen, wenn sie was wissen sollen. Und das ist eigentlich eine tragische Situation.
Also der Vorstand der Allianz hat mitgeteilt, dass die Filialen vor allem eben auf dem Land abgebaut werden, wo auch die Banken schon lange weg sind. Und in Ballungszentren sollen tatsächlich dann neue Filialen errichtet werden. Da spricht man aber überhaupt nicht über Zahlen. Und ein weiterer Grund für den Abbau sei, dass viele Menschen jetzt die Versicherungen über das Internet abschließen. Das sagt jedenfalls der Präsident des Bundesverbands Deutscher Versicherungskaufleute. Andreas, ich frage mich, ist das wirklich die Realität? Wir sind eine alternde Gesellschaft und wir alle sind eigentlich, wir Babyboomer, von dem Versicherungsverhalten geprägt worden, dass ein Versicherungsvertreter nach Hause kommt und einen umfangreich berät. Und ich frage mich, wie viele der älteren und alten Mitbürger haben denn Internetzugang, haben denn einen Rechner und konnten sich vielleicht überhaupt einen Rechner gar nicht leisten in den letzten Jahren.
Naja, nun muss man eines dazu sagen, die Beratung auch der Versicherungsvertreter, die muss man dann vielleicht auch nochmal hinterfragen und mal fragen, war das wirklich alles so gut oder hat man den Menschen zum Beispiel auch unter Vorspielung falscher Tatsachen einfach so viel Versicherung an den Hals gehängt, wie es irgendwie ging. Gerade das Thema Personen- oder Lebensversicherung, dabei handelt es sich ja um schuldrechtliche Verträge. Das ist, als ob man einen Kredit aufnimmt und man hat den Leuten dann erklärt, nach dem Motto, um Himmels Willen, ihr legt da natürlich Geld an. Das sind ja keine Sparformen, sondern das sind schuldrechtliche Verträge. Den Unterschied kennen die wenigsten. In unseren Webinaren zum Beispiel, die ich mache, wo wir über das Thema Finanzen und Sicherung der Finanzen sprechen, sprechen wir genau über diese Themen und versuchen da mal ein bisschen Klarheit reinzubringen, damit die Menschen überhaupt wissen, was sie da am Hacken haben und vor allem, wie man das wieder los wird. Wir sehen, dass die Versicherungen auf einem absteigenden Ast sind und die Letzten machen das Licht aus und die das bezahlen, diese Zeche, das sind die Kunden.
Ihr Lieben, das war es. Wir haben ja ganz freudvoll mit super Nachrichten begonnen. Hier hinten sieht es ein bisschen düster aus, aber das gehört eben auch zu der Zeit. Wir sehen nur, wie das Falsche, der Druck des Dunkels aufgelöst wird durch das Richtige, weil immer noch genügend Menschen die Wahrheit erkennen und mehr sich dafür einsetzen. Dankeschön, lieber Andreas. Habe ich dir schon gesagt, dass du wieder großartig warst, auch wenn du gerade die Kaffeetasse umgeschmissen hast.
Dafür mache ich jetzt einen neuen Kaffee. Alles Liebe und wir sehen uns am Montag. Und vielen Dank für das Kompliment, liebe Eva.
Glaubst du, dass wir uns sehen werden?
Am Wochenende?
Am Montag.
Am Montag vermute ich mal ganz sicher. Und zwar hier am alten Platz.
Okay, und mit euch hören wir uns wieder.
So machen wir das. Alles Liebe und bis dann. Ciao, ciao.